Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Wir wollen halt wirklich, dass es hier wiedergespiegelt wird im Glas und das schmeckt man dann auch.
Heute tauchen wir ein in die Welt des Weinateliers Pierre-Marie, einem Bioland-Weingut im malerischen Saargau. Philipp Hoffmann erzählt uns, was den Ausschlag gab, auf dem klassischen Bioland-Bauernhof seiner Eltern Wein anzubauen, welche Philosophie er dabei verfolgt und vor welchen Herausforderungen er steht. Hi Philipp, ich freue mich auf den spannenden Austausch mit dir.
Hallo Johannes, guten Abend.
Ja, wie kam es denn eigentlich dazu? Der Bioland-Bauernhof deiner Eltern, den gab es ja schon immer. Wein, spielte das auch schon immer eine Rolle in eurer Familie oder hast du da plötzlich nochmal einen ganz anderen Zweig mit reingebracht?
Ja, Wein spielte immer eine Rolle in unserer Familie, aber eher auf der anderen Seite, also auf der Konsumentenseite. Und ich bin dem Wein schon sehr früh nahe gekommen, eigentlich schon früher als der Gesetzgeber das irgendwie hätte zulassen wollen. Und war damals schon auf dem Paller Weinfest und war einfach begeistert, was Wein macht, was Wein mit mir macht und wie schön man Wein genießen kann. Und habe dann schon sehr früh so eine Verbindung zum Wein gehabt. Und es war mein Freundeskreis hat sich dann so ein bisschen vom Biertrinker zum Weintrinker-Freundeskreis entwickelt, mit mir gemeinsam. Am Anfang hat niemand Wein getrunken und am Ende waren alle bei jedem Weinfest auch mit dabei. Und ich habe überlegt, okay, machst du eine Ausbildung als Winzer? Und da war halt immer so die Hürde, du hast keinen eigenen Betrieb, dann musst du immer woanders arbeiten und eigentlich willst du ja dein eigenes Projekt irgendwie umsetzen. Und dann kam die Idee, du brauchst ein eigenes Weingut. Hab dann mich mit der Ausbildung für einen ganz anderen Weg entschieden. Das war auch gut so. Bin in der Finanzwelt unterwegs und bin damit auch sehr, sehr happy. Aber das Thema Wein hat mich dann immer bewegt. Und dann kam die Idee, du denkst danach, Weingut kaufen. Dann denkst du natürlich direkt an Van Volksim oder Günther Jauch. Mein Job ist ganz in Ordnung, aber das reichte dann einfach nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, dann musst du eben eins gründen. Und dann ging die Lobbyarbeit los. Meine Eltern waren am Anfang gar nicht überzeugt. Du bist verrückt, was soll das? Wer soll das denn machen? Und dann kamen 7 Jahre Lobbyarbeit. Und nach diesen 7 Jahren Lobbyarbeit hatte ich dann meine Eltern überzeugt. Inzwischen sind sie mindestens so überzeugt wie ich. Mein Vater sagt, der einzige Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir es nicht schon 30 Jahre vorher gemacht haben. Und wir sind dann quasi, haben angefangen mit ein paar Reben, die wir von Hand eingepflanzt haben. Im Folgejahr kamen dann 1000 Reben dazu. Und jetzt sind wir bei so 2700 Reben. Das werden irgendwann mal, wenn alle groß sind und alles läuft, könnte man natürlich viel mehr machen, aber unser Ziel ist es 5000 Flaschen, weil wir eben noch beide einen Vollzeitjob haben. Und das ja eigentlich aus einem Hobby entstanden ist. Jetzt ist es so ein kleiner Nebenzweig, sage ich mal, auf dem Betrieb meines Vaters, der im Biolandbetrieb ist. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn man neu einsteigt, was machen wir? Wir haben Muschelkalkboden, sind auf dem Ausläufer des Pariser Beckens. Und der Muschelkalkboden ist ja bekannt auch an der Obermosel, also ähnliche Bodenstruktur. Und da wären natürlich die Burgundersorten, die ich auch sehr liebe, wären ideal. Aber als Biolandbetrieb haben wir dann gesagt, wir schauen uns mal an, ob es da nicht was Neueres gibt, weil das Thema Pflanzenschutz da eben auch eine große Rolle spielt.
Und wann seid ihr dann gestartet?
Das hängt davon, ein bisschen davon ab, was du zählst. Also das erste Pflanzjahr war 2016, aber es wäre nicht Deutschland, wenn es nicht ein bürokratischer Schritt wäre. Also wir mussten natürlich Pflanzrechte beantragen beim Bundesministerium. Wir haben vorher auch schon lange experimentiert und überlegt, also ich würde sagen, 13 ging der Schritt in die Richtung und 16 kam dann der Mut des Pflanzens und dann hat sich alles entwickelt.
Und der erste Jahrgang in der Flasche war?
Das war, wir hatten am Anfang sehr kleine Flaschen. Das war wahrscheinlich dann 18, 19 haben wir angefangen. Aber wir haben vorher schon Trauben gekauft, einfach um zu experimentieren, damit wir schon wissen, was wir tun, wenn dann die ersten Trauben fertig sind. Also das war jetzt schon so geplant, dass es so professionell wie möglich ist. Hatten auch ganz viele professionelle Unterstützung, hatten ein Beratungsunternehmen, das uns so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Ganz viele Winzer, auch sehr prädestinierte Winzer, die uns geholfen haben und das Projekt einfach so toll fanden, dass wir mitten dort, wo es seit 150 Jahren kein Wein mehr gab, wieder Wein machen wollen. Dass es von Anfang an sehr, sehr in Richtung Erfolg ging. Der Anfang ist dann auch immer holprig, aber wir sind inzwischen auf einem sehr, sehr guten Weg und läuft jetzt in diesem Jahr mit dem 23er Jahrgang super. Und wir sind mega happy. Wir müssen ganz im Gegenteil sogar schon dafür sorgen, weil schon einige Chargen ausverkauft sind, dass wir nicht zu sehr aufs Gas treten. Also mein Vater bremst mich jetzt regelmäßig aus, weil er bis zum Jahresende, sag ich mal, noch Wein haben möchte. Er sagt immer, es ist schlecht, wenn keiner mehr kaufen kann. Ich sage, es ist gut, wenn keiner mehr kaufen kann. Und da treten wir jetzt so ein bisschen auf die Bremse zumindest, dass wir zum Jahresende noch was haben, weil das habe ich auch komplett unterschätzt. Es ist vor allem ein Riesenhype. Natürlich, das mit den neuen Rebsorten ist ja gerade im Kommen und da wollen viele probieren. Dass wir das auf dem Gau nirgendwo machen, das beeindruckt auch viele Leute. Aber was, glaube ich, am allermeisten ist, und das war das, da hätte ich gar nicht daran gedacht. Ich wohne ja im Landkreis Merzig-Wahrdahn, der Bauernhof ist im Landkreis Saarlouis und es gibt im Landkreis Saarlouis keinen Weinproduzenten. Und der Landkreis Saarlouis, umso mehr Leute davon erfahren, umso größer wird der Hype. Ich wusste nicht, dass es da Wein gibt, möchte ich unbedingt probieren und dann ist es natürlich mega toll, wenn die Leute dann probieren und von dem Produkt begeistert sind.
Ja klar, ne? Wein aus der Heimat ist natürlich immer was Tolles. Du hast eben gesagt, 150 Jahre wurde da kein Wein angebaut. Aber wurde tatsächlich denn in der Region irgendwann mal Wein angebaut? Und wenn ja, ist es dann auch tatsächlich auf dem Grund und Boden, der jetzt quasi zum Bauernhof dazugehört?
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das ja an den alten Gemarkungen in den Wingerten, unter den Wingerten. Das ist eines der Zeichen, aber es gibt auch ganz viele Schriftstücke, die über den Weinbau im Saargau schreiben. Und das war bei uns so, wie es an vielen Stellen war. Nur im Saarland gab es nochmal eine Besonderheit. Zum einen hat die Reblaus den Winzern das Leben schwer gemacht. Und Weinbau war ja damals kein Hauptberuf, sondern das hat man neben Schweinehaltung und Kühen und vielem anderen auch noch mitgemacht. Und das Zweite, was dazu kam, war tatsächlich die Industrie. Die hat den Weinbau so ein bisschen verdrängt, weil man sich immer mehr von der Landwirtschaft wegbewegt hat und in die Industrie gegangen ist. Und kam also zuerst die Reblaus und dann die Industrie, die halt gut bezahlt hat und dann war das Interesse am Wein eben nicht mehr so groß. Und das merkt man auch, wenn man im Weinberg arbeitet, wenn man denn wirklich körperlich hart arbeitet, hat man auch mal Lust auf ein Glas Bier und so geht es den Arbeitern der Industrie eben auch. Ja, deswegen ist es abgeschwappt und jetzt haben wir immer noch viel Industrie, da sind wir auch stolz drauf, aber es gibt eben auch viele Dienstleister und deswegen kommt der Wein auch wieder und man sieht tatsächlich, wenn man so ein bisschen im Saarland sich umsieht, wo gibt es noch Wein? Das ist dort, wo die Industrie eben nicht war. Das ist in der Gemeinde Perl oder in der kompletten Mosel entlang. Dort war die Industrie nicht so stark. Und von Mettlach bis nach Saarbrücken gab es ja überall Industrie und dort gab es dann überall kein Wein mehr. Inzwischen aber auch wieder ein bisschen. Und das freut mich sehr.
Jetzt ist es ja so, du hast es ja schon gesagt und ich habe es ja eingangs auch erwähnt, das Stichwort Bioland. Das ist natürlich klar. Ihr habt dann sowieso einen kleineren Vorteil von anderen, die vielleicht irgendwie von der grünen Wiese direkt anfangen und erstmal sehen müssen, dass ihre Flächen dann auch schon zertifiziert sind. Ich glaube, das war ja sehr wahrscheinlich dann hier relativ einfach, wenn ihr sowieso die Bio bewirtschaftet habt und dann eben den Wein gepflanzt habt, dann war das ja natürlich auch alles etwas einfacher mit der Zertifizierung, dass es auch, es steht auch auf der Flasche drauf, entsprechend ein Bio-Wein ist. Nehme ich doch mal stark an. Aber es war ja wahrscheinlich auch eine klare Entscheidung, es geht gar nichts anderes, wenn man auf dem Bioland-Bauernhof groß wird.
Ja, also das war klar, dass wir Bio-Wein machen, das war klar. Man muss sagen, bei Bio ist die Bürokratie eben nicht ganz so einfach und auch Flächen, die vorher schon als Bioland genutzt wurden, mussten, obwohl wir die Reben neu gepflanzt haben, mussten wir auch 3 Jahre warten, bis wir Bioland draufschreiben durften. Also heißt, nach 2 Jahren hatten wir schon kleine Mengen, da durften wir das noch nicht draufschreiben und finde, da ist die Bürokratie beim Bioanbau schon so ein bisschen im Weg. Also wo ich regelmäßig dann auch sauer drauf bin, sage, ich mache auch gern Bio und mache es ohne Zertifikat, weil es mir einfach viel zu kompliziert ist. Weil eigentlich geht es mir gar nicht um den Stempel. Und ich glaube, der Stempel interessiert auch gar nicht so viele Leute, sondern es geht um die Machart und eben das, was wir dabei rausholen wollen. Und es gibt ja viele Winzer, die immer sagen, Wein wird im Keller gemacht, nicht im Weinberg. Und wir wollen es aber genau umgekehrt machen. Wir wollen im Keller eigentlich so wenig wie möglich eingreifen und wollen eben durch die Auswahl unserer neuen Reben, die eben schon ein Garant für gesundes Traubengut sind, durch die Arbeit im Weinberg und durch die Handlese eben dafür sorgen, dass die Trauben so gesund sind, dass man sie einfach machen lassen kann. Das ist unsere Philosophie dahinter und deswegen wird das bei uns auch nicht so sein. Wir haben ja schon Fans von einzelnen Weinen, die sagen auch schon, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ich sage, warne dann immer, der wird im nächsten Jahr ganz anders schmecken, weil bei uns ist der Jahrgang tatsächlich immer drin. Es geht nicht darum, ein Produkt wie Coca-Cola zu machen, sondern wir wollen halt wirklich, dass das Jahr wiedergespiegelt wird im Glas und das schmeckt man dann auch. Finde ich aber sehr gut.
Es ist ja ein Naturprodukt und du hast mir dankenswerterweise auch eine Flasche zukommen lassen. Ich habe auch schon was im Glas und dann können wir jetzt auch mal noch ein bisschen mehr Butter bei die Fische beziehungsweise Wein bei die Trauben geben und dann tatsächlich auch mal noch ein bisschen mehr dazu. Du kannst da noch mehr dazu erzählen. Du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt, neue Rebsorten. Was ist denn das Besondere an den neuen Rebsorten? Welche setzt ihr ein? Warum habt ihr euch auch dafür entschieden? War das auch schon eine bewusste Entscheidung, um auf die zukünftigen Umwelteinflüsse einfach noch besser vorbereitet zu sein?
Ja, also wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, welche Reben wählen wir. Und das Erste, was uns in den Kopf kam, da ist mein Vater, genauso wie ich, Fan von Burgundersorten, war Auxerrois. Das ist eine Sorte, die an der Obermosel super beliebt ist, die wir auch selber mögen. Haben uns dann so ein bisschen informiert, eignet sich das gut für den Bioanbau und sind dann leider auf ein Nein gekommen, eben wie die Burgundersorten, Grauburgunder, Weißburgunder. Das ist eben die Anfälligkeit für Krankheiten eben größer, wenn man Pflanzenschutz auf ein Minimum reduzieren möchte und dann eben auch im Bioanbau andere Mittel verwendet, dann kann das ein super Produkt rauskommen, aber das war nicht der Weg, den wir gehen wollten. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir uns auf neue Rebsorten, das war schon ein bisschen Spekulation, also der Sauvignac, den du jetzt im Glas hast, der hatte, als wir gepflanzt haben, gab es da den Namen noch nicht. Also es hieß damals Kal 604. Mhm. Wir wussten noch nicht, wie wird die Rebsorte heißen. Wir wussten auch noch nicht, wie wird die Rebsorte wirklich schmecken. Man hat da was gelesen, aber man konnte noch nichts probieren. Und wir haben dann wirklich auch viel investiert in diesen Weinberg und sind aber mega happy damit. Sind mit der Sortenauswahl insgesamt super glücklich. Bei den Rotweinen müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das ist noch zu früh, um das einzuschätzen. Bei den Weißweinen haben wir vor allem jetzt im 23er Jahrgang nochmal gemerkt, wo es eben lange sonnig war und am Schluss der Pilzdruck überall stieg, konnten wir eben hängen lassen. Und dieses Hängenlassen führt dazu, dass wir eben bei den Öchseln Zuckerwerten ganz nach oben geschossen sind und deswegen super, super Weine herstellen konnten. Das macht einfach happy.
Sehr fruchtig, säurebetont, so will ich einfach mal nach dem Schluck sagen. Du kannst ja auch gerne noch mal ein paar Worte dazu sagen, was charakterisiert den Sauvignac und in welche Richtung tendiert er denn? Weil man vergleicht ja auch gerne Neues mit Bekanntem, auch wenn das gerade bei den neuen Rebsorten ja relativ schwierig ist, weil die ja schon sehr ein eigenes Geschmacksbild und auch ein Duftbild haben. Klar hat man nachher wieder irgendwo die Altbekannten, wenn man es in das wunderbare Schemen, Geschmacksrad und Aromenrad reinpackt, ja. Aber nichtsdestotrotz kommen sie ja schon sehr eigenständig her.
Ja und nein. In den ersten Jahren der Vinifizierung hatten wir das Gefühl auch, Im 23er Jahrgang kann ich diese Eigenständigkeit gar nicht so feststellen.
Mhm.
Und wir haben 23 auch mal geguckt, was kann denn der Sauvignac? Heißt, wir haben den in verschiedenen Fässern auf verschiedene Art und Weise ausgebaut. Sauvignac ist ja eine Kreuzung aus Riesling und Sauvignon. Und man kann die auch in beide Richtungen bringen. Das Kunststück, was du jetzt gerade, so heißt der Wein, Kunststück im Glas hast, geht aber eigentlich in beide Richtungen nicht, sondern ich habe eben nochmal meine Frau gefragt, weil sie eine sehr gute Nase hat und hat gesagt, ich bin jetzt gleich noch im Podcast, sag du mir nochmal, was du denkst. Und sie hat gesagt, ja, das ist wie so eine Reise durch den Kräutergarten erstmal, wenn man die Nase reinsteckt. Und im Geschmack ist sowohl eine präsente, aber am Schluss auch eben eine sehr zarte Säure vorhanden. Das macht den Wein, glaube ich, auch so für jeden so beliebt. Und das ist auch tatsächlich das Ziel des Kunststücks, dass es Everybody's Darling sein soll. Weil wir haben auch Weine, da gebe ich dir auch recht, die gehen schon bei den Peewees in eine andere Richtung. Zum Beispiel unser Muscaris, der hat eben starke Muskatnoten, was aber auch nicht ungewöhnlich ist, weil es ein Abkömmling von Muscatella. Und da hast du halt wirklich so die Gesellschaft gespalten. Die einen sagen, boah, ich will nicht wieder was anderes trinken. Die anderen sagen, war ganz nett, aber lass mal noch einen anderen probieren. Und das ist wirklich, ich habe das jetzt bei den letzten Weinproben auch immer abgefragt. Hab dann danach einfach mal um so ein Spiegelbild zu bekommen, was schmeckt wem, weil du kriegst immer so Einzelmeinungen, aber kannst eben nicht in einer großen Fläche sehen. Und bei 4 Weinproben haben wir dann gesehen, so Kunststück und auch der Belle Epoque, das sind so Everybody's Darling, Muscaris und vor allem auch der Cabernet Blanc teilen dann wirklich die Gruppe in der Hälfte. Die einen sagen mega, die anderen sagen, nee, geht nicht. Und der Sauvignon Gris, der ist auch schon ausverkauft, der ist einfach ein Schlager, davon hätte ich gern viel mehr. Versuche auch meinen Vater zu überzeugen, dass wir nochmal pflanzen. Aber wir haben gesagt, wir bleiben bei der kleinen Menge erstmal, weil es eben auch sehr, sehr viel Aufwand ist. Aber dadurch, dass er jetzt schon so beliebt war und ich trinke ihn auch immer super gerne, müssen wir eigentlich davon noch kriegen. Da geht mir nicht dran vorbei.
Du hast ja auch gesagt, dass ihr seid ja schon auch ein bisschen überrannt und überrascht worden. Zieht das Unbekannte dann tatsächlich dann so diese Weintrinkerinnen und Trinker im Saarland enorm an, weil sie auch sagen, hey, was ist das überhaupt, kenne ich nicht, will ich probieren, und stellen dann fest, ach ja, super, klasse, schmeckt ja auch total lecker.
Ja, also es weiß natürlich jeder, dass wir ein Neuling sind, und da traut einem am Anfang auch nicht jeder was zu. Und war letzte Woche auf einer Weinprobe, wo dann auch wirklich bekannte Leute den probiert haben. Und ich habe extra auf den Moment gewartet, wo sie probieren, wie die Reaktion ist, und war dann selbst so begeistert, als ich dann, du siehst ja, wenn was schmeckt, das gesehen habe, und sie dann auf mich losgekommen sind und gesagt haben, ja, mega geil, wie habt ihr das denn hingekriegt? Da ist die Antwort halt immer wieder, 23 war für uns ein super Jahrgang. Und das, was ich eben gesagt habe, was die Qualität angeht, eben die Auswahl der Rebsorte, aber vor allem auch die Arbeit im Weinberg und nachher die Auswahl nochmal. Meine Lesehelfer machen das auch alle ehrenamtlich. Und da ist immer, wenn wir das machen, sage ich immer, was ihr nicht in den Mund nehmen würdet, das kommt auch nicht in den Eimer, und das machen die auch. Und das ist dann einfach super. Also wenn du dann siehst, ich stehe dann oft an der Presse und siehst, welche Trauben ankommen, dass das einfach wirklich schöner ist als im Supermarkt, dann bist du einfach happy.
Hast du denn tatsächlich dann auch mittlerweile irgendwo mal so eine halbwegs Ausbildung gemacht, oder ist es alles Learning by Doing? Du hast erzählt, ihr seid unterstützt worden von vielen namhaften Winzern aus dem Saarland bei diesem Projekt, weil sie das total spannend und unterstützenswert fanden. Aber hast du auch irgendwie jetzt schon mal so, ja, sagen wir mal, ein Kellerpraktikum oder sonst irgendwie was einfließen lassen, oder tatsächlich alles einfach auf der Pike oder ja, Learning by Doing von der Pike aufgelernt?
Ja, also das ist nicht so, dass ich eine Schulung gemacht hätte oder so. sondern vielmehr, dass du im ständigen Austausch bist. Also ich bin, die saarländischen Winzer haben uns stark unterstützt, aber auch Winzer von der Saar, Winzer aus Luxemburg, aus Frankreich kriegen wir Unterstützung, also eigentlich schon überall. Und habe einen relativ langen Weg zur Arbeit und da telefoniere ich schon immer viel, auch durch gesellschaftliches Engagement bin ich immer am Telefon und bin dort regelmäßig mit Winzern im Austausch, wie was wo läuft, zum einen um auch mitzukriegen, was denn gerade passiert, aber auch der Austausch, das machen übrigens auch die Vollprofis auch heute noch, wenn mal was nicht so funktioniert, wie man es will, einfach mal fragen, wie es ist und das das Tollste ist. Am Anfang sind wir reingegangen mit dem Gedanken, okay, es gibt da so ein Rezept, dann macht man es demnach und dann kommt dabei was raus. Und dann stellst du fest, du machst was auf einem Weg und dann triffst du einen Winzer und der schlägt die Hände beim Kopf zusammen, boah, wie kannst du sowas so machen, das ist unmöglich, das kann nichts werden. Und dann fragst du drei andere, die sagen, boah, geil, das mache ich schon immer so. Das heißt, dort hat jeder wirklich seine eigene Philosophie, wie man zum Ziel kommt und das Ziel ist ja auch bei jedem anders und da haben wir uns inzwischen auch so einen eigenen Weg rausgesucht und das ist, macht dann schon viel Spaß, wenn man sieht und arbeitet und am Ende vom Jahr ist das Ergebnis einfach super.
Wie sieht es denn bei den Kollegen aus mit den neuen Rebsorten? Haben die das natürlich dann auch gern mal angeschaut, was da so geht bei eurem kleinen Projekt und sind dann auch mittlerweile mehrere Winzer vielleicht im Saarland auch schon mit neuen Rebsorten unterwegs oder ist das eher sowas, was noch ein bisschen Zeit braucht?
Ich glaube, es braucht noch Zeit und ich bin auch keiner, der davon überzeugt ist, dass es gibt ja viele, die da schreien, es muss jetzt jeder die Rebsorten umpflanzen und neu pflanzen. Eine Rebsorte, es gibt ja nicht umsonst alte Reben, die hat eben eine gewisse Zeit, die verpflanzt ist. Und das ist auch gut so, dass an der saarländischen Obermosel Burgunder wächst. Es geht da gar nicht darum, jemanden von was zu überzeugen. Wir haben uns nur für uns, für einen anderen Weg entschieden. Und genauso gern, wie ich meine Weine trinke, genieße ich dann aber auch mal ein Chardonnay, ein Auxerrois oder ein Grauburgunder von der Obermosel, weil das eben dann auch wieder eine andere Welt ist. Und es gibt zwei Winzer, die jetzt auch nochmal neue Rebsorten gepflanzt haben. Es kommt auch zwischendurch immer wieder bei Winzern vor, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt, dann sind sie immer ganz stolz und erzählen mir, ich habe jetzt auch ein Kiwi gepflanzt. Aber es ist jetzt nicht so, als würde das Saarland dort einen anderen Weg gehen. Das soll es auch gar nicht. Sondern ich glaube, die saarländischen Winzer fahren mit ihren Rebsorten eine sehr, sehr gute Richtung. Das passt sehr, sehr gut zum Terroir. Und ich glaube, dass der Souvenir, von dem ich eben sagte, von dem wir noch zu wenig haben, dass der gut dazu passt. Und das muss dann jeder Betrieb selbst entscheiden, was er macht und was er nicht macht. Aber für uns gab es eigentlich keinen anderen Weg. Und obwohl ich ein riesen Chardonnay-Fan bin, habe auch in meinem Garten Chardonnay gepflanzt. Aber ich sehe auch immer wieder das Problem. Ich habe nebendran Donau-Riesling, die sind super fit. Und im Garten habe ich jetzt auch nicht viel gespritzt. Und beim Chardonnay ist es dann leider nichts geworden. Dieses Jahr habe ich mich dann mehr an Pflanzenschutz hinten dran gestellt. Und dann geht das auch. Aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen, so viel Pflanzenschutz machen. Also mein Traum wäre, wenn es mal irgendwann, viele träumen ja von dem Piwi Riesling, mein Traum wäre eher, dass es ein Piwi Chardonnay gibt, weil das meine absolute Lieblingssorte unter den konventionellen Sorten ist. Und da kann man eben auch viel rausholen.
Du bist quasi, kann man ja auch sagen, vom ja, Weinliebhaber zum Mini-Weingutbesitzer, sage ich jetzt mal, geworden. Und dann tatsächlich auch zum Präsident des Saarländischen Winzerverbandes gewählt worden. Also das ist ja schon eine steile Karriere, weil da natürlich ja auch einige Winzer davor oder der letzte Präsident natürlich so ein klassischer Winzer war und du quasi als Quereinsteiger dann tatsächlich da an die Spitze des Verbandes gewählt worden bist. Wie kam es denn dazu?
Ja, das überrascht immer viele, dass dass du quasi als Quereinsteiger da hingekommen bist. Ich muss auch sagen, ich glaube, vor 20 Jahren wäre das auch noch undenkbar gewesen. Aber schauen wir uns einfach mal andere Verbände an. Nehmen wir den Stahlverband im Saarland. Dort ist ein Jurist, ein ehemaliger Politiker, ist dort der Präsident. Nehmen wir den Sparkassenverband an, das war eine Landrätin. Das heißt, es geht ja beim Verband gar nicht darum, dass du in dem Job jetzt eine Familientradition mitbringst. Das war in der Vergangenheit immer so, oder auch nicht immer, es gab auch schon mal jemanden, der quer drin war, aber das ist schon ganz lange her. aber das war eben, in den letzten Jahren war es immer so, weil die natürlich das meiste Interesse daran haben, in einem Verband zu sein, der auch ihre Interessen vertritt. Ich war schon sehr, sehr lange in der Kommunikation, aber man kann es auch sagen, wie es ist, in der Politik tätig und hatte eben schon viel mit der Arbeit zu tun, die einen eben als Winzerverband auch betrifft. Also die meisten Sachen, die uns betreffen, kommen ja aus Brüssel, kommen aus Berlin, ganz wenige aus dem Saarland selbst. Und da geht es eben darum, unsere Interessen durchzusetzen. Es geht auch um Kommunikation. Heißt, das, was im Saarland, im Weinbau passiert, hat eben großes Interesse bei der Presse und das eben auch zu kommunizieren. Und da hatte ich eben die Erfahrung mitgebracht und mein Vorgänger, der Gerd Petgen, der das gemacht hat, wollte den Verband verjüngen. Und da war irgendwie, ist er, ich weiß gar nicht genau, wie er auf mich gekommen ist, hat mich dann... hat dann natürlich mitbekommen, was wir bei uns machen mit unseren Bio-Weinen, dass ich dafür kämpfe und wie ich mich einsetze dafür. Und kannte mich aber vorher auch schon lange über, ich nenne es einfach mal Kommunikation, und wusste, wie sehr ich für das Thema Wein brenne und habe auch immer mit ihm gesprochen, damit ich bei der Eröffnung des Weinfestes dabei sein kann. Und er wusste einfach, wie toll ich das Thema fand. Und so ist er dann auf die Idee gekommen. Am Anfang habe ich gedacht, okay, das kann ja keine Akzeptanz finden, aber hat es dann und wurde ja auch einstimmig gewählt. Und deswegen, das ist ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr aufwendiges Ehrenamt, manchmal auch sehr kompliziertes, weil die Weinbranche halt auch immer mehr reguliert wird und es dort schon viel gibt, wo man sich einlesen muss. Aber mir macht das Thema Recht auch schon immer viel Spaß. Und deswegen passt es, glaube ich, auch sehr gut und würde es mal wieder machen. Also es gab noch keinen Tag, wo ich gesagt habe, okay, das da ist es gar nichts für mich, ich höre auf. Und ganz im Gegenteil, ich mag die Herausforderungen und springe auch gerne mal ins kalte Wasser. Man merkt aber dann auch, wenn man mal zwei Bahnen geschwommen ist, dass es gar nicht so schwierig ist und dass es einfach Spaß macht.
Ja, das ist auch schön, dass man da auch einfach einen positiven Rückhalt hat und spürt. Und dann macht das natürlich so ein Ehrenamt letzten Endes umso mehr Spaß. Und man merkt dann auch, für was man sich engagiert und für welche Mitglieder man sich da einfach dann auch einsetzt und ja, viele Dinge versucht zu bewegen. Zu bewegen ist ein gutes Stichwort. Wohin bewegt sich denn das Weinatelier Pierre-Marie? Was sind denn die Zukunftsvisionen? Da scheint ihr euch ja familienintern noch nicht so ganz einig zu sein.
Ja, also es war nie haben wir es bedacht, dass das für uns ein Beruf wird. Sondern mein Vater ist beruflich sehr eingespannt, ich bin es auch. Das war eigentlich als Nebentätigkeit wäre zu viel, Hobby wäre zu wenig, irgendwo gedacht. Und ich glaube, wir fahren jetzt erstmal in die Richtung weiter, so wie wir sind. Also wir haben ja gesagt, wir wollen das bei der Größe behalten. Ich hätte gerne noch ein bisschen zu wenig Kri dazu. Da muss ich hoffe nicht wieder 7 Jahre Lobbyarbeit leisten. Und ansonsten ist unser Weg eigentlich so, wie wir mit dem 23er-Jahrgang gefahren sind. Wenn wir das in den nächsten 10 Jahren genauso wiederholen können, dann bin ich damit schon mega happy, weil das übertrifft unsere Ziele jetzt schon. Und es geht gar nicht drum, dass wir jetzt irgendjemanden in Konkurrenz treten oder irgendwas, das wollen wir gar nicht. Mach auch, es gibt auch viele Vereine, die sagen, ja, ich habe jetzt den Wein früher immer dort und dort genommen, jetzt werde ich den Wein nur noch bei euch nehmen. Dann sage ich, nee, wir machen eine Probe, wir machen das, nimm du bitte deinen Wein weiterhin bei meinem Kollegen, weil wir haben sowieso nicht so viel, um euch alle so zu bedienen, wie ihr das euch wünscht. Und dann kann ich eben, oder vor kurzem war jemand, der gesagt hat, nach einer Probe, ey, ich kaufe alles, was übrig ist, und dann stelle ich das in meinen Weinkeller. Und ich dachte, das ist echt nett, aber ich möchte, dass mein Wein getrunken wird. Und der ist wirklich, das ist, ich habe in den letzten Wochen unheimlich viele Weinproben organisiert mit Vereinen, die also es hat mit einer angefangen und dann geht es von Dorf zu Dorf, wo die Dorfvereine auf mich zukommen. Ja, Philipp, ich habe gesehen, du hast das in dem Ort gemacht, kannst du es bei uns auch machen. Und das ist so schön einfach zu sehen, wenn die Leute mit dem, was du geschaffen hast, glücklich sind. Das geht mir über den Verkauf des Weines weit hinaus. Und wenn dann bei der Probe jemand so glücklich ist und Wein kauft, dann bin ich schon happy damit. Und mehr soll es gar nicht sein.
Das ist doch ein gutes Zeichen. Und da spürt man ja auch, dass euer Projekt, euer Weinatelier, das ist ja auch schon ein besonderer Name, einfach das widerspiegelt, was ihr da auch tut mit Leidenschaft, tatsächlich nachhaltige Weinproduktion, ja, in einer Landschaft wieder zu etablieren, die eben jetzt im Moment eigentlich gar nicht als Weinanbaugebiet so bekannt ist. Ich danke dir, lieber Philipp, für deine Zeit und für diesen spannenden Einblick in euer kleines Atelier.
Vielen Dank, Johannes.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.